WDR 5. Neugier genügt.
Nein, hast du nicht. Alles klar. Nee, die Rahmen.
Ostwestfalen. Ein Projekttag im Gymnasium Harsewinkel in der Nähe von Gütersloh. Ein älterer Mann mit grauem Bart und Brille stellt sich 20 Zehntklässlern vor.
Ja, mein Name ist Günter Philips. Ich bin abhängig, bin Alkoholiker.
Die meisten Schüler mögen Projekttage. Besonders beliebt ist das Thema Sucht und Prävention. Dann wird über die Gefahren von Alkoholkonsum von Jugendlichen gesprochen. Vertreter der Polizei, Experten der Suchtberatung und Betroffene kommen in die Klassen, erzählen und beantworten Fragen. Günter Philips war mit 16 das erste Mal betrunken. Heute zählt er zu den 2 Millionen Deutschen, die als Alkoholiker gelten. Nach langjähriger Abstinenz hatte er vor 8 Jahren einen massiven Rückfall. Seitdem weiß er genau, dass er immer mit dem Risiko leben wird. Er darf nie wieder Alkohol trinken, nicht ein Glas. Bei seinen Freunden aus der Schulzeit ist das anders.
Der Einzige, der abhängig geworden ist, das bin ich. Und dann, wenn man dann Alkohol getrunken hat und dann angetrunken war, dann fühlte man sich natürlich immer als der Größte.
Der Rentner hat sofort einen guten Draht zu den Jugendlichen in seinem Publikum. Einige in der Klasse waren schon mit 12 oder 13 das erste Mal betrunken.
Bei mir drehte sich nachher alles nur noch darum, wie kriege ich meinen Alkohol und wie kann ich ihn in Ruhe trinken.
Es dauerte nicht lange, da brauchte Günter Philips täglich eine Flasche Brandy. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nennt Richtwerte für Alkoholkonsum. Männer sollten höchstens 2 kleine Gläser Bier pro Tag trinken, Frauen nur 1. Doch jeder 10. Deutsche trinkt täglich im Schnitt deutlich mehr als einen halben Liter. Die Projekttage zum Thema Sucht sollen bei den Schülerinnen und Schülern eine informierte und kritische Haltung gegenüber Alkohol und Drogen stärken. Die 15-jährige Marina findet das gut. Sie freut sich, dass der Unterrichtsinhalt mal nicht anhand von Lehrbüchern vermittelt wird.
Der Günther hat ja auch erzählt, er hat am Anfang früher gestottert viel durch einen Verlust in seiner Kindheit. Und mit dem Alkohol konnte er das dann ausgleichen. Und ich fand, dadurch konnte man das halt auch nachvollziehen und es hat einen auch ein bisschen mitgenommen.
Günther Philips ist nicht allein in die Klasse gekommen. Neben ihm sitzt Marc Mertens, 37 Jahre alt und Polytox.
Polytox heißt mehrfach abhängig, also ich habe eigentlich alles konsumiert, bis auf Crack. Und ja, bei mir hat es angefangen mit 11. Mit 11 habe ich angefangen zu rauchen, kam dann relativ schnell der Alkohol dazu, so mit 12. Dann auch immer viel und exzessiv getrunken und dann kam auch das Kokain ins Spiel und habe dann hinterher einen massiven Konsum gehabt, so von 20 Gramm Shit am Tag und 5 Gramm Kokain.
Max Geschichte hat einen spannenden Gruselfaktor. Es wird sehr deutlich, was Sucht anrichten kann.
Ich muss sagen, bin mit 17,5 zu Hause rausgeflogen. Meine Eltern, die haben das nicht mehr so geduldet. Die haben mal jahrelang zugeguckt, ne, wie ich mich so runtergewirtschaftet habe. Aber mit 17,5 durfte ich dann zu Hause ausziehen, weil es einfach nicht mehr ging.
Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat sich in Deutschland die Zahl der Jugendlichen, die wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus kommen, mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts liegt das durchschnittliche Alter der Erstkonsumenten heute bei 14 Jahren. Die Behandlung des Themas in der Schule soll dazu beitragen, Kinder zu selbstbestimmten Menschen zu erziehen, die sich der Risiken von Alkohol- und Drogenkonsum bewusst sind. Besonders spannend finden Sie Anekdoten aus dem Alltag eines Süchtigen. Da kann Marc einiges bieten.
Ich hatte auch einen Bekannten damals, der wohnte bei mir eigentlich 3 Meter um die Ecke. Und ich habe damals immer mit ihm getauscht, ne, Tabletten gegen Heroin. Und er ist dann abends noch bei mir gewesen, hat mir Tabletten vorbeigebracht, ich habe ihm noch was gegeben. Und er ist dann nach Hause. Ja, und weg war er. Ne? Also nach 3 Tagen habe ich dann bei ihm vor der Haustür einen Krankenwagen, Polizei und alles, ne, und eine Überdosis. Ne, hatte dann halt eine Flasche Whisky getrunken, Tabletten genommen und das Heroin auch oben drauf. Ne? ja, Herzstillstand, ne? Ist in der Wohnung umgekippt und war weg, ne? So schnell geht das halt, ne? Das gehört leider dazu, zum Drogen- und Alkoholkonsum.
Ich fand es doch schon sehr erschreckend, was man da gehört hat, wie das passiert. Auch wie schnell das Ganze passieren kann. Und man fragt sich dann, wie weit steht man selbst davon weg, dass das einem zustoßen könnte. Aber wenn man das so hört, wird man nochmal nachdenklich drüber.
Jugendliche sollen einschätzen können, welche Konsequenzen der Konsum von Rauschmitteln hat und wie Abhängigkeit entsteht. Aber sie sollen auch erkennen, dass Sucht überwunden werden kann. Günther und Marc haben es geschafft.
Ich bin jetzt wieder auf einem guten Weg und mache das Gleiche halt wie Günther. Ich setze mich gerne dafür ein, so in Schulen die Suchtprävention zu machen, weil ich finde, ich habe es früher nicht gehabt. Ich hatte nur Christiane F. Und Christiane F. ist nicht so, als wenn einer da sitzt und euch das live erzählt, was passieren kann, wenn man anfängt, Alkohol zu konsumieren, Drogen zu konsumieren. Ja.
Die erste Schulstunde ist vorbei. Günther Philips lehnt sich zurück. Jetzt will auch er was von der Klasse erfahren.
Ja, das war so unsere beide Lebensgeschichte. Wer hat denn so Erfahrungen mit Alkohol oder auch Drogen? Würde mich doch mal interessieren.
Ein paar der 15-Jährigen heben sofort den Arm. Nach und nach meldet sich fast die halbe Klasse. Die blonde Anna traut sich, mehr zu erzählen.
Ja, also Alkoholkonsum ist schon groß hier gerade. Ich glaube, im Dorf ist es auch immer so, ja, dann ist am Wochenende wieder eine Party und da sind alle wieder ganz gut drauf. Und ja, was halt ziemlich erschreckend so, gerade auch so, als wir dann in der Runde saßen, hat man sich vielleicht auch ein bisschen blöd gefühlt, so am Wochenende vielleicht noch am Feiern war und da einen Alkoholiker vor sich sitzen zu haben.
Die meisten Eltern sind froh, wenn in der Schule das Thema Sucht behandelt wird. Umfragen zeigen aber auch, dass sie häufig gar nicht wissen, dass ihr Kind raucht oder Alkohol konsumiert. Und wenn man sie nach möglichen Erfahrungen ihrer Kinder mit Cannabisprodukten oder gar Ecstasy fragt, schließen das fast alle Eltern nahezu aus.
Wer war denn schon mal richtig besoffen? Und wie ging es euch nächsten Tag?
Gut.
Gut. Ja, habt ihr was falsch gemacht?
Ja. Nur Alkohol? Mehr nicht?
Nur Kiffen und Rauchen.
Nur Kiffen und Rauchen, ja, nur Kiffen und Rauchen. Aber gut, ja, die Erfahrung hast du schon mal gemacht.
Ja.
Und wie geht's dir damit?
Ganz gut.
Und aber war nicht so deins.
Ja, Kiffen ist ganz okay, aber Rauchen ist richtig.
Okay. Ich rauche lieber, als dass ich kiffe, aber na gut, so muss jeder sein Laster haben.
Mit seiner lockeren Art bringt Marc die Warnung vor den Risiken des Rauschmittelkonsums so rüber, dass sie bei den meisten seiner jungen Zuhörer deutlich ankommt. Das Interesse ist geweckt.
Wie sieht seine Therapie aus?
Also es geht hauptsächlich darum, so Tagesstruktur wieder zu finden. Du hast halt einen Tagesordnungsplan, so wie ihr einen Schulplan habt. So haben wir halt den Plan, 6 Uhr morgens aufstehen, duschen, waschen, anziehen, dann hast du dann halt Hausposten zugewiesen. Der eine muss putzen, der andere muss in die Küche, der andere muss Wäschedienst machen, halt so Aufgaben wieder, damit du wieder ins Leben reinfindest. Viel halt über sich reden, offen auch über sich reden, damit man weiß, wo man dran arbeiten muss.
Nach der Doppelstunde mit Günther und Marc ist der Projekttag zu Ende.
Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag. Danke.
Die jungen Leute gehen runter auf den Schulhof. Eine sportlich gekleidete Schülerin schließt ihr Fahrradschloss auf.
Es ist sinnvoll, weil er darüber mit uns gesprochen hat, wie er da reingeraten ist, wie er da wieder rausgekommen ist. Also er kam ganz locker rüber und halt auch, wie er sagte, dass er glücklich ist, so kam es halt auch rüber, dass er wieder seinen Weg gefunden hat.
Günther Philips musste lernen, wie schön das Leben ohne Alkohol sein kann.
Dass da Leute in den Selbsthilfegruppen sind, die ein Leben ohne Alkohol glücklich und zufrieden führen. Ich weiß nicht, ob ich da so bei rausgekommen wäre, wenn ich ohne Selbsthilfegruppe das gemacht hätte.
In Deutschland gibt es rund 7.000 Selbsthilfegruppen mit mehr als 120.000 Alkoholikern. Günther Philips ist seit 15 Jahren Mitglied einer Gruppe in Reda-Wiedenbrück. Sein Engagement geht aber weiter. Seit 3 Jahren ist er In Gangsetzer von Selbsthilfegruppen.
Ja, wir haben hier den Gruppenraum, wo wir gleich das Ingangsetzer-Treffen von Gütersloh und Bielefeld stattfinden lassen. Und da mache ich jetzt die Tür auf.
Die Sozialarbeiterin Jenny von Borstel öffnet eine Tür in dem Gebäude des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Bielefeld. Hier werden Günther Philips, 6 weitere Ehrenamtliche und 2 Hauptamtliche zusammenkommen, um sich über ihre Arbeit auszutauschen.
Heute, wie kann ich als Ingangsetzer neue Interessierte für die Gruppe begeistern? Also die Ingangsetzer sind ja so 4, 5, vielleicht 8 Mal am Anfang mit in einer Gruppe dabei. Und dann passiert es in neuen Gruppen ganz oft, dass sehr viel Fluktuation ist am Anfang. Und es geht darum, wie kann ich als Ingangsetzer das ganze Geschehen unterstützen, dass sich diese Neuen wohlfühlen und auch Interesse haben, wiederzukommen.
In Deutschland ist der Bedarf an neuen Selbsthilfegruppen groß. Doch es fehlt an Personen, die in der Startphase Verantwortung übernehmen. An dieser Stelle setzt die Idee des Ingangsetzens an, die ursprünglich aus Dänemark stammt und vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Deutschland eingeführt wurde. Ehrenamtliche werden geschult, um den Aufbau neuer Gruppen zu unterstützen.
Hallo, hier ist richtig. Ingangsetzer.
Jenny von Borstel begrüßt die ersten Seminarteilnehmer. Den Abend hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Christa Steinhoff-Kämpfer vorbereitet.
Das Besondere von Ingangsetzern ist ja, dass die keine professionelle Ausbildung haben, was dazu natürlich auch führen kann, dass Situationen entstehen, wo sie selber eine gewisse Ratlosigkeit empfinden und denken, habe ich das denn richtig gemacht? Selbstkritisch sind, sich fragen, hätte ich das anders machen müssen? Und die Möglichkeit, einfach einen Raum zu geben, das zu reflektieren.
Die Selbsthilfebewegung ist ständig im Wandel. Um dem gerecht zu werden, braucht es neue Formen der Unterstützung. Alte, bewährte Methoden müssen überdacht und ergänzt werden. Die Idee des Ingangsetzens ist so eine Ergänzung. Und sie ist erfolgreich. Seit 2007 wurden bundesweit über 300 ehrenamtliche Ingangsetzer geschult, die über 700 Selbsthilfegruppen auf den Weg gebracht haben. Zu ihren Aufgaben gehört es, darauf zu achten, dass alle Teilnehmer gemeinsam erste Vereinbarungen für die Gestaltung des Miteinanders treffen. Nach und nach füllt sich der Gruppenraum. Jenny von Borstel beginnt das Treffen mit einer Meditation.
Bevor wir jetzt eine kleine Runde machen, kommen wir erstmal an.
Die 11 Männer und Frauen entspannen sich.
Und jetzt spüren Sie erst einmal, wie Sie sitzen.
Sie kommen aus thematisch sehr unterschiedlichen Selbsthilfegruppen. Michael Stramm zum Beispiel macht bei Väteraufbruch für Kinder mit. Da treffen sich Eltern, denen der Umgang mit ihren Kindern verwehrt wird.
Der Austausch bringt, dass man teilweise eine neue Methodik kennenlernt. Das Erlernte, was man ja vor Jahren mal beigebracht gekriegt hat, wieder auffrischt. Oder halt auch Fragen, die auftreten. Wie kann ich als Ingangsetzer bei manchen Problemen vorgehen oder wie kann ich reagieren?
Christa Steinhoff-Kämpfer erläutert das Thema des heutigen Abends.
Wir werden daran arbeiten, wie man mit einer speziellen Methode umgeht, nämlich dem Blitzlicht. Es ist eine Methode, mit der man relativ schnell feststellen kann, wie sind die Menschen eigentlich gestimmt, wenn sie so zusammenkommen.
Das Blitzlicht wird in vielen Selbsthilfegruppen genutzt, um den Einstieg eines Treffens zu gestalten. Das funktioniert nicht immer, meint eine ältere Teilnehmerin.
Ich habe erlebt, also dass die dann anfingen, gerade die Neuen, dann alles zu erzählen und dann brach alles aus ihnen raus, mit Tränen, mit allen möglichen Emotionen und die fanden halt auch kein Ende. Und dann ist es natürlich schwer, auch für die Gruppenanleiter, an irgendwo sage ich jetzt halt Stopp, ohne den jetzt zu brüskieren, ja, ihn zu enttäuschen oder abzublocken. Wie mache ich das?
Der Frau gegenüber sitzt Günther Philips. Er hat einen Vorschlag.
Ich mache das ein bisschen anders. Leute, die schon länger da waren oder dabei sind, die lasse ich als erstes das Blitzlicht machen, die das auch kennen. Ja? Und den Neuen, den lasse ich zum Schluss.
Die erste Schulung des Ingangsetzer-Projekts, an der Günther Philips teilgenommen hat, wurde von Karin Maciniak geleitet, Fachkraft der Lippischen Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
Man merkte ihm da schon an, dass er ganz viel Erfahrung mit Gruppen hat, einfach durch seine eigene Geschichte als trockener Alkoholiker, der selbst eine Gruppe leitet, selbst Gruppen gegründet hat. Und man merkte einfach, dass dieses Erfahrungsfund mit in die Schulung schon reinkam. Und er hat seitdem sehr viele Gruppen in Gang gesetzt.
Zurzeit betreut Günther Philipps eine Gruppe zum Thema Magersucht.
Eltern essgestörter Kinder, und damit habe ich mich dann mit der Initiatorin, habe ich mich dann vorher kurz geschlossen und habe ihr so ein bisschen erzählt, wie sowas abläuft und dann auch mit dem Blitzlicht. Die war ganz, ganz dankbar. Wir haben uns dann gegenseitig den Ball zugeworfen und das hat an und für sich sehr gut geklappt und das war dann auch eine wirklich schöne Diskussionsrunde.
In Deutschland gibt es schätzungsweise 70 bis 100.000 Selbsthilfegruppen zu mindestens 600 verschiedenen Themen.
Ein ganz großer Anteil sind Themen aus dem Suchtbereich, also Glücksspielsucht, Alkoholsucht. Dann ein großer Bereich sind chronische Erkrankungen aus dem Bereich neurologische Herzerkrankungen, Krebserkrankungen. Und es ist eine stetige Zunahme an Nachfrage von Gruppen zu psychischen Themen. Schwerpunktmäßig Depressionen, auch Menschen mit Schizophrenie.
Immer geht es um Notsituationen. Menschen brauchen Hilfe. Die Ingangsetzer öffnen Räume, in denen sich Betroffene untereinander helfen können.
Man kann Menschen durchs Helfen klein machen. Und beim Ingangsetzerkonzept geht es darum, so einen Anstoß zu geben, der Menschen befähigt, selbst Hilfe sich zu holen oder sich selbst zu helfen und sich stark zu fühlen.
Die Aufgabe eines Ingangsetzers ist darauf beschränkt, den Prozess zu begleiten. Alle Teilnehmer einer Gruppe sollen miteinander sprechen und nicht durcheinander, sodass jeder eine Chance bekommt und sich an den Entscheidungen beteiligt.
Eigentlich ist der Auftrag, mach dich überflüssig in der Gruppe. Was die Ingangsetzer tun, ist, sie sind in dem Gruppengespräch dabei und halten sich inhaltlich vollkommen raus. Sie mischen sich nicht zu dem Thema ein, sie geben keine Ratschläge, sondern sie geben immer da Impulse, wo sie merken, dass das Gespräch ins Stocken gerät. Also sie geben Impulse für das Miteinander im Gespräch.
Nach einem Rollenspiel und einigen zum Teil kontrovers geführten Diskussionen ist Jenny von Borstel zufrieden mit dem Verlauf des Abends.
Die nehmen auf jeden Fall Erfahrungen mit, die sie in ihrer eigenen Selbsthilfegruppe und auch als Ingangsetzer dann, wo sie sich erinnern und wo sie dann dran anknüpfen können und auch was umsetzen können.
Die Betreuung der Ingangsetzer durch Hauptamtliche soll verhindern, dass sich die Ehrenamtlichen überlasten oder frustriert aufgeben. Ohne das Engagement von Menschen wie Günther Philipps wäre die Wirkung der Arbeit von Selbsthilfekontaktstellen deutlich geringer.
Der ist immer total engagiert und hilfsbereit und man hat nie den Eindruck, dass jetzt wird es ihm zu viel, sondern der ist irgendwie mit Freude dabei. Toll ist das. Macht Spaß, mit solchen Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten.
Der Rentner stört sich nicht daran, dass seine Rolle als Ingangsetzer für ihn einen erheblichen Aufwand bedeutet. Die Selbsthilfebewegung hat ihm geholfen, als er Hilfe brauchte. Jetzt möchte er etwas zurückgeben. Außerdem sieht er in seinem Engagement auch einen therapeutischen Nutzen für sich selbst.
So ein Einsatz als Ingangsetzer, der bringt natürlich dann, dass man dann sieht, aha, guck, wenn ich den jetzt so erzähle, so und so habe, die Erfahrung habe ich gemacht, produziert das mal auf euch rüber und das klappt dann. Das gibt mir natürlich dann auch so ein bisschen Selbstbestätigung, dass ich dann doch so ein bisschen was richtig mache.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.